Liebe Zuhörer unseres Radios, passend zum Jahr des Glaubens habe ich einen Aufsatz von Karl Rahner ausgesucht, der Glaube des Priesters heute in dem Buch Knechte Christi. Es ist mir schon bewusst, dass das eine geistige Nahrung ist, die nicht so leicht verdaubar ist wie etwa eine Erzählung oder andere Teile unseres Programms. Aber es ist auch wichtig, dass wir auch solche Elemente haben, die uns intellektuell geistig fordern. Rahner ist ja oft von manchen auf die Ebene des Progressiven gestellt worden. Sie werden merken, dass das so einfach und so simpel in diesen Kategorien denkend nicht möglich ist. Denn er macht schon sehr deutlich, sicher sehr differenziert, aber im Letzten sehr deutlich, dass Theologie nur im Rahmen und im Raum der Kirche betreibbar ist. Gerade für die heutige Zeit, wo wir hier so viel Anfechtung erleben, so viel Widerspruch auch zum Lehramt der katholischen Kirche, wo auch Wesentliches bestritten wird, wie die Unauflöslichkeit der Ehe im moraltheologischen Bereich oder das Amtspriestertum, die Sakramentalität der Kirche in Frage gestellt wird, ist es ganz wichtig, das zu hören, was dieser große Theologe uns zu sagen hat. Die heutige Angefochtenheit des Glaubens meldet sich reflexhörbar, besonders in der Theologie. In der evangelischen Christenheit geschieht dies schon lange. Bei uns für alle nehmbar, erst in jüngster Zeit, dafür aber umso heftiger. Das ist Ende der 60er Jahre gesagt worden. Rahner hat natürlich auch hier schon die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte vorweggenommen. Dazu ist einiges zu sagen. Dies ist unbedingt notwendig, kann aber nur in einigen Andeutungen versucht werden, in dem peinigen Gefühl, dass die Wahrheit im Detail läge und dass selbst die ausgewählten Themen nicht der Willkür entbehren. Wo soll ich anfangen? Sagen wir zunächst hart und ganz eindeutig, es gibt keinen Glauben des katholischen Priesters, der in einem expliziten oder versteckten Widerspruch mit dem Glauben der Kirche leben dürfte, der sich ausdrücklich formuliert durch das Lehramt der Kirche. Also es kann keinen Glauben nochmals des katholischen Priesters geben, ob offen oder verdeckt, der im Widerspruch mit dem Glauben der Kirche stehen dürfte. Das gibt's einfach nicht, sagt er. Es ist klar, dass es Spannungen geben kann zwischen dem eigenen Glaubensverständnis und den Sätzen des Lehramts, dass ein Priester und Theologe das Recht hat, ja sogar die Pflicht hat, in der Verbindlichkeit lehramtlicher Äußerungen Unterschiede zu machen, weil dieses Recht und diese Pflicht selbst nochmals zum katholischen Glauben gehört und nicht eine liberale Methode ist, um den Anforderungen des Lehramts auszuweichen. Also das Lehramt selber verpflichtet uns, bestimmte Grade und Abstufungen der Verbindlichkeit zu unterscheiden. Gerade das Lehramt selber sagt, das ist nicht irgendeine liberale Methode. Es ist klar, und das erschwert natürlich die Glaubenssituation heute, dass es Fragen gibt, wo der Grad der vom Lehramt intendierten Verbindlichkeit selbst nochmals dunkel und kontrovers ist und die Antwort auf diese Frage, diese kursiv, nur langsam im offenen Dialog der Theologie und des Lehramts gefunden werden kann. Es ist wichtig, gerade dieses Letztere deutlich zu sehen. Nicht zu jedem Satz, der in der Kirche amtlich gelehrt wird, wird die theologische Qualifikation mitgeliefert, und selbst wo eine solche deutlich besteht, kann der so qualifizierte Satz in Sinn und Tragweite seines Inhalts noch zu weiteren offenen Fragen Anlass geben, auch wenn das nicht jeder merkt. Die Bedeutung der theologischen Qualifikation wird dadurch nochmals unvermeidbar relativiert. Ein authentisch und amtlich gelehrter Satz, auch wenn er keine Definition, also keine verbindliche Glaubensvorgabe darstellt, ist zwar nicht in das Belieben des einzelnen Theologen gestellt, darf aber auch nicht praktisch so gelehrt und verteidigt werden, als ob er ein irreformables Dogma sei. So entstehen doch schwierige Situationen und Fragen, die echt katholisch nur mit Bescheidenheit, Takt und Geduld bewältigt werden können, und die vor allem Zeit zu ihrer Lösung bedürfen. Aber all dieses Wichtige und Differenzierende und Richtige darf die fundamentalere Wahrheit und Wirklichkeit nicht verdunkeln, dass wir das glauben und verkündigen, was die Kirche glaubt und verkündigt. Sie hat wirklich ein solches Lehramt. Und die Kirche ist deshalb kein bloßer Debattierclub. Kein Priester vertritt sich selbst. Und kein Priester vertritt nur seine private Meinung. Sondern so sehr er die Wahrheit der Kirche nicht anders haben kann, denn als vermittelt durch die Subjektivität des eigenen Glaubensverständnisses. Und bloßes Nachsagen von Glaubensformen allein erfüllt natürlich nicht die Glaubens- und Verkündigungspflicht des Priesters. Es muss deutlich bleiben, dass wir nicht das Recht haben, deren menschliche Begrifflichkeit und mit all deren Unzulänglichkeit vom Moderne der Kirche zu relativieren, hinein in ein historisch bedingtes Interpretament, durch das die früheren Zeiten der Kirche ein im Grunde unbekanntes X des eigentlichen Glaubens ausgesagt hätten, das hinter den Glaubensformen läge. Dieses würde dann von jedem nach seinem theologischen Gewissen und so auch nach seiner eigenen Willkür bestimmt. Das hat es ja sehr, sehr oft gegeben. Sie haben das wahrscheinlich nicht so mitbekommen, aber in den Vorlesungen haben wir schon einiges davon abbekommen, dass manche Theologen gesagt haben, ja, natürlich hat die Kirche das so definiert, aber da ist, ihr müsst ja auch verstehen, was sie eigentlich damit sagen wollte. Und dann kommt die große Ansicht des gelehrten Professors und des Theologen, der dann verkündet, was da eigentlich gemeint gewesen sein will. Und in Wirklichkeit, schreibt Rahner, ist es nichts anderes als eigene Willkür, die hier verkündet wird. Eigenes Wollen, was in die Texte, in die Lehre der Kirche hineingetragen wird. Und dann schreibt er fast schon zynisch, jetzt ist in seinen Worten, also in den Worten, der es so willkürlich auslegt, endlich die nackte Wahrheit erschienen. Wir glauben und verkünden die formulierte Lehre der Kirche nicht als identisch mit der gemeinten Wirklichkeit selbst. Wir wissen, dass all diese Formen nur wahr sind, wenn sie dauernd aufgebrochen bleiben in das unsagbare Geheimnis, das wir Gott nennen. Aber der katholische Glaube bekennt, dass wir gerade in dieser formulierten Lehre der Kirche, die uns auch gegenübersteht und von uns Einzelnen nicht manipuliert wird, das für uns verfügte, über uns verfügende Dasein jener Wahrheit haben, die Gott selber ist als unser Heil. Wo wir das nicht gegen uns selbst hart anerkennen, bleiben wir, ob wir das wollen oder nicht, die spätliberalen Individualisten des Beliebigen, die den seltsamen Wahn huldigen, es sei von vornherein sicher, die Wahrheit habe ihren eigentlichsten Ort allein in der Subjektivität des genialen Theologen oder dessen, der sie für einen solchen hält. Das sind schon starke Sätze, die man vielleicht von Rahner so nicht erwarten würde. Ein seltsamer Wahn sei es, zu meinen, dass die Wahrheit ihren eigentlichsten Ort der Auslegung alleine der Subjektivität des genialen Theologen hätte. Wahrheit hat von ihrem ersten Wesen her etwas mit Institution zu tun, weil sie nur in Interkommunikation bestehen kann und Interkommunikation, also Austausch untereinander selbst, nicht bloß etwas vom einzelnen Gestift des Privates ist, sondern immer auch ein gesellschaftlich-institutionelles ist. Freiheit des Denkens wird nicht real, sondern utopisch, wenn das übersehen oder geleugnet wird, sei es in der Theorie oder in der Praxis. Es wäre doch schrecklich, wenn uns erst die soziologische Metaphysik des Marxismus oder seine Praxis diese Wahrheit wieder lehren müssten. Es gibt einen bleibenden Jakobskampf des individuellen Gewissens mit der Gesellschaft, auf die betreffende Wahrheit bezogen ist, damit immer wieder beide gesegnet werden. Aber es gibt keine Rettung der eigenen Wahrheit dadurch, dass man der Wahrheit der entsprechenden Gesellschaft in die glänzende Isolation, Splendid Isolation, schreibt er, des einsamen Subjekts davonläuft. Und weil die Schrift von ihrem Ursprung her Schrift der Kirche ist, darum ist auch die Heilige Schrift keine geeignete Waffe des Einzelnen gegen das heutige Glaubensverständnis der konkreten institutionellen Kirche. So sehr natürlich die Kirche sich selbst immer wieder neu unter dieses richtende Wort der Schrift stellen muss. Sie bekommt dadurch ihr eigenes gottgesetztes Maß. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass dort, wo die Heilige Schrift zur Waffe des Einzelnen gegen die Kirche und ihre Institution gemacht wird, die Subjektivität des Einzelnen sich zwangsläufig im Letzten immer auch gegen die Heilige Schrift wendete. Nicht selten wird dem Interpreten dieser Art die Schrift zu einem zufälligen Pluralismus religiöser Dokumente aus verflossenen Zeiten, die nur noch solche Macht haben, die ihr der Ausleger selbst verleiht. Schauen Sie, genau das, aber wirklich auch genau das Gleiche schreibt auch der Papst in der Einleitung seiner Bücher über Jesus von Nazareth. Das sind, für viele ist das nur noch eine heterogene Literaturversammlung, irgendwie Leute, die das damals zusammengestellt haben, Pluralismus religiöser Dokumente, schreibt Rahner hier, die man nur noch dann gelten lässt, inwieweit der Ausleger einzeln zulässt. Und das hat mit katholischer Kirche gar nichts mehr zu tun. Das ist, schreibt Rahner, purer Subjektivismus. Und deshalb braucht es auch, und das hat auch das von Ziel in der Werbung klar geschrieben, deshalb braucht es auch die verbindliche Auslegung des Lehramts für viele Texte der Heiligen Schrift. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.